ARD.
SWR Kultur. Forum.
Nass, dunkel, bunt, herrlich. Wie umgehen mit dem Herbst? Das ist unser Thema heute. Die Tage sind ja in der Tat schon deutlich kürzer geworden. Das Wetter vielfach nasser, ungemütlicher. Wobei ja auch so schöne Dinge wie leuchtend bunte Wälder und Erntedank und heißer Kakao und frische, klare Luft zum Herbst gehören. Er steht für Übergang vom Sommer zum Winter, für Innehalten, aber auch für Erkältungswellen und Sturmtiefs. Wie beeinflusst uns all dies körperlich und seelisch? Hat sich unser Blick auf den Herbst im Lauf der Geschichte verändert? Wie geht man mit der Nässe und der Dunkelheit am besten um? Und wieso schätzen viele den Herbst trotz der Ungemütlichkeiten als schönste Zeit des Jahres? Ich bin Bernd Lechler und meine Gäste sind der Journalist Ulrich Land, der sich mit der Kulturgeschichte der Jahreszeiten schon befasst hat, der Philosoph Wilhelm Schmid, für den der Herbst einige Sinnfragen stellt, sowie die Medizin-Meteorologin Katrin Graf vom Deutschen Wetterdienst. Frau Graf, man findet zum Herbstbeginn regelmäßig Medienartikel und Beiträge mit so Empfehlungen, wie man den Sommer am besten in den Herbst verlängert. Das können Reisetipps sein. Manchmal geht es um Kleidung, um Rezepte, um Kosmetik, um Filme. Warum trennen wir uns offenbar so schwer vom Sommer? Ist der gesünder? Ist der so viel angenehmer für uns, auch aus einer medizinischen Perspektive?
Ja, der Sommer ist ja meistens eher belastend für uns, wenn wir hohe Temperaturen haben. Und wenn es zum Herbst hin wechselt, wechselt es von der warmen zur kalten Jahreszeit. Und das bedeutet für uns Menschen eigentlich mehr Anpassung. Wir müssen uns an die wechselhaften Bedingungen anpassen. Und das kann manchmal fordernd sein. Manchmal gibt es aber auch natürlich schöne sonnige Hochdruckwetterlagen, die dann sehr viel angenehmer und entlastender sind als der Sommer zum Beispiel.
Aber wahrscheinlich sind es dann doch eher seelische oder psychische Dinge, die uns am Sommer festhalten lassen. Herr Schmid, Sie würden wahrscheinlich dafür plädieren, dass man nicht versuchen sollte, den Sommer groß zu verlängern.
Habe ich gerade gemacht.
Inwiefern?
Ja, noch einen kleinen Ausflug Richtung Süden, wo es noch wärmer ist. Aber das deutet ja auf das zentrale Problem hin. Warum verabschieden wir uns ungern vom Sommer, obwohl er oft ja zu heiß ist? Aber er bringt uns mühelos Energie. Und der Herbst kostet uns dann Energie. Wir bemerken, dass wir energieabhängig sind. Das mag esoterisch klingen, aber es ist ganz schlicht und einfach Solarenergie. Solarenergie ist nicht nur auf den Dächern, sondern Solarenergie ist auch in unseren Körpern. Das ist nicht allen so klar. Und im Herbst bemerken wir, dass uns Energie abhanden kommt. Das ist ein Vorschein auf den Winter, wo wir dann schwere Entbehrungen durchstehen müssen. Das fällt allen sehr schwer. Aber der Herbst ist eben die Ankündigung, pass auf, du brauchst Energie. Deswegen entdecken im Herbst Menschen oft auch die Liebe neu. Denn die Liebe ist sozusagen das Äquivalent zur Solarenergie.
Da müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Herr Land, Sie haben sich mit allen vier Jahreszeiten befasst, und zwar vor allem aus kultureller und kulturhistorischer Perspektive. Ich weiß nicht, der Herbst war wahrscheinlich jetzt nicht der Star unter diesen Vieren, oder? Welchen Charakter hat er für Sie bekommen durch diese Beschäftigung?
Also er ist vielleicht nicht der Star in dieser Radiosendungsreihe, die ich da gebastelt habe, aber sie ist immer mein Fan gewesen. Also ich schreibe ja auch Romane und in allen Romanen, die ich geschrieben habe, kommt irgendwie, also auch im letzten, wo es um Goethe und seine Frauen geht, kommt der Herbst doch an zentraler Stelle vor. Und ich glaube, dass es maßgeblich damit zu tun hat, dass der Nebel wabert. Also dass der Oktober, der Herbst insgesamt, einfach nicht so eindeutig ist wie der Sommer, wo es um hohe Temperaturen, um Trockenheit geht und so weiter. Aber hier im gerade im Oktober, das ist ein super Beispiel dafür, geht es eben wirklich um verschiedene Wettereinflüsse, die wir haben. Es ist eben, wie Frau Graf eben schon sagte, es ist eben mal schön, es ist mal richtig schlimmes Wetter, wo es stürmt und Sturmfluten toben und so weiter. Turbulenzen sind angesagt und das Ganze in nebliger Verschwommenheit. Also wenn das nichts für Schriftsteller ist, dann weiß ich es nicht.
Also der Herbst als eine geheimnisvollere Jahreszeit, jetzt zum Beispiel verglichen mit dem Sommer.
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall der Reiz des Unheimlichen dabei. Man weiß nicht genau, was sich hinter diesen Nebeln in der Talaue verbirgt. Und ich glaube, dass wir Menschen eigentlich für diese Zeiten des Umbruchs, meine Mutter sagte immer, wir müssen jetzt Übergangsklamotten anziehen. Also für diese Zeiten des Umbruchs, wo die Sandalen sozusagen zur Seite gelegt werden und die Wanderschuhe rauskommen und so weiter, dass man da doch für gemacht ist. Diese Situation, in denen es Plus, Minus ist, in denen Dialektik Ambivalenz tobt, dass wir dafür eigentlich geschaffen sind, weniger für diese dramatisch heißen Sommer.
Frau Graf, warum ist der Herbst auch die Jahreszeit der Stürme? Was passiert da?
Ja, wir haben einfach den Übergang zwischen Sommer und Winter und da treten dann alle Extreme, die zwischen diesen beiden Jahreszeiten auf. Wir haben also einfach ein wechselhafteres Wetter, dadurch, dass mehr Tiefs wie an einer Perlenschnur gereiht über uns hinwegziehen und dadurch die Luftmassen sich miteinander austauschen und verwirbeln.
Sprachgeschichtlich ist unser Herbst verwandt mit dem englischen Wort Harvest, also Ernte. Daran denken, glaube ich, heute nur noch die Landwirte. Also hat das noch eine übertragene Bedeutung? Ist der Herbst irgendwie Erntezeit, Herr Schmidt?
Unbedingt, ja. Empfinde ich einfach auch so. Es ist mir so, dass ich mich jetzt bedanken sollte. Und die Schwierigkeit ist, bei wem eigentlich?
Und wofür?
Früher, wofür, das ist klar. Das Jahr ist jetzt noch nicht ganz gelaufen, aber weitgehend. Ich habe viel gearbeitet, nicht nur ich, das haben bestimmt andere Menschen auch gemacht. Und hoffentlich habe ich gut gearbeitet. Und das hat was eingebracht, Befriedigung, Erfüllung, sicherlich auch materielle Ressourcen.
Die Ernte eben, ne?
Ich möchte gerne Danke sagen. Für religiöse Menschen ist das einfach, die gehen dafür in die Kirche. Ich übrigens auch wenn ich nicht einer Religionsgemeinschaft angehöre. Aber Religion hat nun mal den Vorteil, etwas vor Augen zu stellen, dem wir Danke sagen können. Und ich noch dazu bin, darf ich sagen, im Herbst meines Lebens. Und von daher ist die Jahreszeit ein Anlass, nicht nur auf das Jahr zurückzuschauen, sondern auf das Leben zurückzuschauen. Und auch da wächst das Gefühl der Dankbarkeit.
Aber gleichzeitig macht er uns oder viele ja schon auch melancholisch. Woran liegt das wohl, Herr Land? Ich meine, es ist ja nur eine Jahreszeit, die geht genauso vorbei wie die anderen auch.
Das ist richtig, aber ich glaube auch, dass es tatsächlich mit der Ernte, dem Erntedank zu tun hat. Es ist gleichzeitig eine Erinnerung an die eigene Vergänglichkeit, also Memento Mori sozusagen. Ne? Du kannst genauso enden wie dieser Haufen Laub hier, der sich jetzt hier dahin gehäufelt hat und vermatscht wird. Ja, es ist ja nicht mehr so eine cleane Jahreszeit, sondern der Matsch spielt eine Rolle. Das Schmuddelige, wir reden auch von Schmuddelwetter, was über uns hereinfällt und so weiter. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass jedem Herbst der Zauber des Anfangs innewohnt. Also das Raffinierte ist ja diese Knospenbildung. Solange die Synthese noch funktioniert, die Photosynthese noch funktioniert, bilden die Pflanzen bereits, insbesondere Büsche und Bäume, ihre Knospen. Wenn sie jetzt einen Zweig in die Hand nehmen von irgendeinem Busch oder was weiß ich, von einem Baum, dann sehen sie bereits Knospen. Die Keimlinge sind schon drin, gebildet, quasi ausgebildet und eingebettet. Es ist Wachs drumherum, eine Blatthülle, es ist ein Zuckervorrat gespeichert und so weiter. Und all das, damit dann im Frühjahr explosiv an den Start gegangen werden kann. Schwupps ist der Zweig bereits entblättert. Und das finde ich eine ganz irre Sache. Also dass eben dieser Anfang bei diesem Blick aufs Jahresende, der uns ja im Oktober, im November schon geläufig ist, dass uns der Anfang gleichzeitig verzaubert.
Wenn wir uns doch auch so sehen könnten.
Und man muss genau hingucken, ne, um das überhaupt wahrzunehmen. Also wir haben jetzt der Herbst ist geheimnisvoller, er ist ein Ende, aber auch ein Anfang. Und er ist, würde ich sagen, eine sehr dynamische Jahreszeit. Also der Sommer, der kommt mir jetzt statischer vor. Und im Herbst geraten Dinge in Bewegung, da ändert sich mehr. Ist das nur meine laienhafte Wahrnehmung, Frau Graf, oder gilt das auch aus meteorologischer Sicht? Ist das Klima, das Wetter im Herbst mehr in Bewegung?
Das Wetter ist auf jeden Fall wechselhafter im Herbst. Und gerade dieses wechselhafte Wetter, das kann für Wetterfühlige zum Beispiel problematisch werden. Weil bei Wetterwechseln wirken einfach viele verschiedene meteorologische Parameter als Reizkombination gleichzeitig auf den Menschen ein. Und es kann dann sein, dass sich der Körper einfach nicht so schnell an diese neuen Gegebenheiten anpassen kann. Und es wird dann davon ausgegangen, dass bei der Wetterfühligkeit Funktionsstörungen des vegetativen Nervensystems auftreten. Und wie stark eine Reaktion dann auftritt, hängt von Mensch zu Mensch vom allgemeinen Gesundheitszustand ab. Also ist der Körper gut erholt, hat er ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung oder auch viel Bewegung an der frischen Luft, dann kann er zusätzlichen Stress, sei es zum Beispiel durch Wetterwechsel, von außen einfach besser ausgleichen. Und wenn der Körper aber durch Vorerkrankungen generell schon gestresst ist oder eben in der Regulationsfähigkeit eingeschränkt ist, dann ist es viel schwieriger, solche zusätzlichen Stressfaktoren wie Wetterwechsel oder viele Parameter, die auf einen gleichzeitig einwirken, auszugleichen.
Der Knackpunkt ist der Luftdruck, die Luftdruckverhältnisse, die unterschiedlichen, oder was ist der Knackpunkt?
Nee, das ist nicht nur der Luftdruck, also es ist eine Größe, es verändert sich meistens die Temperatur, aber auch eben die Sonnenstrahlung verändert sich, der Wind, die Feuchte. Es ist diese Kombination aus einfach allen meteorologischen Parametern, die dann sich gleichzeitig ändern und dadurch sehr viele Reize auf den Körper einwirken und die muss der Körper ausgleichen.
Wetterfühligkeit ist so ein sehr umfassender Begriff. Was sind denn typische Herbstzipperlein?
Da gibt es gar nicht so bestimmte Herbstzipperlein, wie Sie es gesagt haben. Es ist eher so, dass über das ganze Jahr Wetterfühligkeit auftreten kann. Wenn eine Warmfront zum Beispiel aufzieht, dann sind typische Beschwerden Kopfschmerzen oder Migräne, auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder Gelenkschmerzen können auftreten. Konzentrationsschwäche sind typische Symptome. Alles kann aber auch nach einer Kaltfront auftreten oder im Tiefzentrum. Da gibt es dann verschiedene Symptome, die eigentlich das ganze Jahr über auftreten. Und dadurch, dass es im Herbst häufiger wechselhaft ist, tritt es dort dann auch verstärkt auf.
Sie sagen schon, es ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und der Herbst ist ja auch die Lieblingsjahreszeit von vielen, trotz alledem. Also ist es am Ende doch Typsache und Einstellungssache, wie man den Herbst erlebt?
Na, sicherlich hat man eigene Voraussetzungen, wie man den Herbst erlebt. Und es gibt auch sehr, sehr schöne Herbstwetterlagen, so den goldenen Oktober, wenn ich daran denke. Das sind eher ruhige, sonnige Wetterlagen. Da muss der Körper wenig anpassen. Und das ist natürlich sehr positiv für den Organismus. Da kann er sich erholen, kann nochmal ohne Gefahr Sonne tanken oder Vitamin D bilden und dadurch den Körper und das Immunsystem auch stärken und für den Winter fit machen, um dann besser gewappnet zu sein für die Erkältungssaison.
Für den Winter fit machen. Ist es in Wirklichkeit der Winter, der uns schreckt bei unserer ambivalenten Haltung, dass nach dem Herbst der Winter droht oder kommen wird?
Ich glaube, dass sozusagen die Turbulenzen hinreichend aktiv sind im Oktober, im November oder Anfang Dezember, sodass wir reichlich zu tun haben mit den Kapriolen, die wir da gerade erleben und gar nicht so den Winter im Blick haben, sondern wirklich den Herbst jetzt im Augenblick erleben. Und früher war ja ganz wichtig, dass eben dieses Erntedank-Thema auch, da war ja ganz wichtig, dass man Vorräte anlegt, um über den Winter zu kommen. Und diese Vorratshaltung, die war eben für den Oktober, für den November angesagt. Und das war ein ganz wichtiges Ding, um eben mit diesem drohenden Winter zurechtzukommen. Insofern haben Sie recht, aber ich glaube, dass wir weniger von der Angst vor dem Winter geprägt sind, als vor dem, was wir gerade erleben. Es gibt Sturmfluten, es ist auch mal schön. Wie gesagt, das ist immer so eine Jahreszeit mit Humor und Augenzwinkern, weil gleich scheint schon wieder die Sonne und dann kommt der nächste Nebelschwaden.
Die große Herausforderung bei den Jahreszeiten ist sicherlich der Winter. Und zwar einfach deswegen, weil er kalt ist. Jedenfalls in nördlichen Breitengraden ist das so. Der hat Menschen immer an den Rand ihrer Existenz gebracht und möglicherweise auch darüber. Deswegen ja auch das große Fest, das Weihnachten ist, und zwar übrigens nicht erst seit der Zeit des Christentums. Weihnachten ist exakt auf den Zeitpunkt festgelegt worden, wo immer schon gefeiert worden ist, nämlich die Rückkehr des Lichts. Weil jetzt wieder klar war, es gibt doch Leben. Gerade in der Zeit, in der das Leben zum Stillstand kommt und kaum noch Hoffnung bestanden hat, wir dürfen uns ja nicht verwechseln mit den Menschen früherer Zeiten, die vielleicht nicht so einen weiten Blick gehabt hatten, aber eben dann gesehen haben, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, das Licht kehrt zurück, es geht wieder aufwärts. Und Herbst ist die Ahnung davon, dass wir in Schwierigkeiten kommen könnten, ganz sicherlich auch psychisch in Schwierigkeiten kommen, weil uns eben Energie abhanden kommt. Deswegen suchen Menschen, wenn der Herbst kommt, die Nähe anderer Menschen. Sie suchen nach Geborgenheit, nach Rückzugsmöglichkeiten, nach Wärme. Wo Wärme ist, da ist Heimat. Wo Kälte ist, da ist für die meisten Menschen keine Heimat. Das ist die Besonderheit des Herbstes.
Kann man dieses Schwere auch schätzen lernen? Also macht das den Herbst auf eine Art intensiver? Ich glaube, ich habe bei Ihnen mal gelesen, Herr Schmidt, dass der uns auf das Wichtige bringt.
Ja, Herbst ist sicherlich die philosophische Jahreszeit, darf ich sagen. Philosophen fühlen sich vielleicht am ehesten beheimatet im Herbst, denn es ist die Zeit der Nachdenklichkeit. Wir sehen die Blätter fallen und unweigerlich kommt der Gedanke auf, bin ich auch ein fallendes Blatt letzten Endes, das da liegt und vermodert? Und ja, die ehrliche Antwort ist, genau so ist es. Und dann hängt es eben davon ab. Die einen Menschen verzweifeln darüber. Herbst kann dazu führen, möglichst die Flucht anzutreten, nochmal weit in den Süden, um nicht mit solchen Gedanken konfrontiert zu sein. Aber es sind nun mal Gedanken, die nicht nur naheliegen, sondern es ist so, das Leben kommt zur Neige. Und was vorhin angeklungen hat bei Herrn Land, das finde ich wunderschön. Wäre doch toll, wenn wir uns sagen können, es ist möglicherweise ja auch eine Knospe für ein neues Leben in mir. Und die muss ich jetzt durch den Herbst und den Winter bringen, damit sie im Frühjahr dann aufgehen kann.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich der Herbst bei aller Übellaunigkeit, die er an den Tag legt, aber dennoch immer dieses Augenzwinkern gleichzeitig mitbringt, nämlich gleich scheint ja wieder die Sonne. Also lass es jetzt mal ordentlich regnen und dann stürmen und dann ist wieder gut. Und es hat natürlich auch dieses Faszinierende, nämlich dem rauen Gesellen mit Gemütlichkeit trotzen. Also wir haben es eben schon mal angesprochen, der heiße Kakao, der heiße Tee, der dampfende Kaffee, ein Dach über dem Kopf, eine Decke über den Füßen, warme Socken. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, mit diesem rauen Gesellen zurechtzukommen und aus dem Fenster zu gucken, ihm zuzuschauen. Das ist ja Kino vom Feinsten.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist doch bei allem Augenzwinkern letztlich der Tod der Grund für die Melancholie oder für das Nachdenkliche am Herbst.
Ja, es ist ein Memento Mori, ganz sicher. Es ist die Erinnerung an die eigene Vergänglichkeit. Wir hatten es eben schon gesprochen, bin ich selber ein fallendes Blatt? Sehe ich auch mal irgendwann so aus wie dieser matschige Laubhaufen da vor meiner Tür und so weiter? Der steht im Hintergrund, klar. Aber ich muss mich dem nicht geschlagen geben, finde ich. Sondern ich kann Rückblick und Blick nach vorne werfen. Ich kann eben mit der Gemütlichkeit trotzen, ich kann den Herbst in vollen Zügen genießen, den Blues annehmen, mich und ihn mit nach draußen nehmen, den Herbst schreiben, ich kann ihn fotografieren, ich kann ihn zeichnen. Also, so what? Klasse, wunderbar, her mit dem Ding.
Der Gedanke an den Tod dominiert, beginnt zu dominieren in dieser Jahreszeit, der pausiert hat. Ich kann seit diesem Jahr sogar ziemlich genau sagen, wann der Gedanke an den Tod pausiert. Vom 1. Mai bis Mitte September.
Wieso können Sie das seit diesem Jahr sagen?
Weil ich im März ein Buch über den Umgang mit Tod publiziert habe. Und das fand enormen Anklang. Aber exakt am 1. Mai brachen die Verkaufszahlen ein. Natürlich, vollkommen erklärbar. Wer braucht jetzt noch den Gedanken an den Tod, wo doch der Frühling kommt, der Sommer? Und ich hab's schon vermutet und so kam es tatsächlich Mitte September mit dem wechselhaften Wetter, mit den Witterungsschwierigkeiten, kommt der Gedanke an den Tod zurück und wird vermutlich jetzt im Herbst immer stärker werden, mit einer gewissen Hochzeit, nehme ich an, Januar, Februar, wo alle Menschen darauf warten, es muss doch jetzt der Frühling kommen, aber er kommt und kommt und kommt nicht. Und das ist immer die schwierigste Jahreszeit.
Ich weiß nicht, ob wir noch auf Herbstgedichte kommen. Da gibt es ja auch viele berühmte. Ich fand interessant, bei Theodor Storm, da heißt es am Ende seines Herbstgedichts, hin ist die Zeit der Schwärmerei, so schätzt nun endlich das Reelle. Hat der Herbst was Bodenständigeres? Oder wie ist das wohl gemeint? Oder was sagt es Ihnen?
Also ich finde, das ist ja auch bei Hölderlin zu finden und bei anderen Größen, ich finde, der Herbst ist eigentlich doch von etlichen Dichtern besungen worden und zwar vollkommen zu Recht. Eben weil er so turbulent ist, weil er nicht so clean ist, weil er mehr Vielfalt zu bieten hat als meinetwegen der Sommer und das alles in größerer Geschwindigkeit. Frau Graf hat es ja eben schon gesagt, die Tiefs sind aufgereiht auf einer Perlenkette, die von Ost nach von West nach Ost über uns herbricht und so weiter. Also da ist schon richtig Spaß dabei und auch eine Dynamik, die natürlich dazu führt, dass man als Schriftsteller, als Autor, als Journalist, als Dichter sich mit diesem Thema beschäftigt. Und die bildende Kunst hat ja auch ihr Übriges dazu getan. Es gibt unendlich viele Bilder, die den Herbst thematisieren. Interessanterweise in den letzten Jahren viel, viel weniger. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir den Herbst viel besser sozusagen in den Griff bekommen haben. Die Lebensmittelversorgung ist kein Problem mehr. Ich muss keine Vorräte mehr anlegen. Und es war ja früher immer die problematische Zeit eigentlich das Frühjahr, wenn nämlich die Vorräte aus dem Winter aufgebraucht waren. Also die Herbstvorräte waren aufgezehrt. Dann musste man gucken, wie man jetzt möglichst schnell an neue Nahrung kommt. Und das war echt ein Problem. Das ist jetzt natürlich für uns überhaupt kein Problem mehr. Und deshalb ist die Existenzbedrohung minimiert. Wobei dagegen spricht natürlich durch den Klimawandel die Zunahme an Wetterextremen. Das werden Sie bestätigen können, Frau Graf. Das ist sicher so. Aber auch das ist eher was, was ja die allerwenigsten von uns, jedenfalls in den mittleren Breiten, direkt betrifft. Wir sehen ab und zu mal ein Hochwasser über uns hereinbrechen, bezeichnenderweise auch Sommerhochwasser, also nicht im Herbst. Und ja, die Existenz ist dadurch natürlich bedroht, aber nicht mehr durch die Lebensmittelvorräte, die knapp werden.
Frau Graf, tangieren Sie als Medizin-Meteorologin die Fragen, die wir in den letzten Minuten besprochen haben, eigentlich auch? Das mit der Melancholie und diese Dinge, gehört das auch irgendwie zum Bio-Wetter?
Ja, zum Teil, würde ich sagen. Also wir beschäftigen uns ja auch damit, dass das Licht, dass es weniger wird. Wir haben kürzere Tage und das bedeutet, dass der Körper durch weniger Licht mehr Melatonin produziert, also das Schlafhormon. Und dadurch wird der Mensch einfach auch ein bisschen müder. Wenn wir jetzt also dunkle Tage oder neblige Tage haben, dann ist es so, dass es einfach den Körper durch die höhere Melatoninproduktion müder macht. Und was man dagegen tun kann, da empfehlen wir auch gerne immer Lichtwecker zum Beispiel oder eben, dass man tagsüber einen Spaziergang in der Mittagspause macht oder auch mal joggen geht mittags, dass man möglichst viel Licht einsammelt von dem Verbleibenden, was es im Herbst gibt. Und dadurch geht es einem auch gleich wieder viel besser und es hebt die Stimmung.
Apropos Tod, hätte ich immer eine Frage, die mich immer schon mal interessiert hat. Stimmt es eigentlich, dieser Eindruck, dass der Tod uns besonders im November heimsucht? Also, dass tatsächlich da ein statistisches Peak ist?
Es gibt Untersuchungen zu Suiziden tatsächlich. Da gibt es aber zwei Peaks. Typischerweise würde man den Herbst vermuten, aber vor allem im Frühjahr ist der Peak noch höher. Wie genau die Erklärung dafür ist, da wird noch weiter dran geforscht, aber es wird davon ausgegangen, dass auch das Drumherum dann einen Einfluss hat. Wenn viele fröhliche Menschen, Frühlingsgefühle um einen drumherum sind und man die eigene schlechte Laune oder vielleicht depressive Stimmung noch stärker wahrnimmt, dann führt das zu mehr Suiziden im Frühjahr.
Vielleicht schauen wir noch kurz, Frau Graf, auf das Positive. Also es fliegen ja im Herbst auch kaum Pollen, es gibt weniger Belastung durch UV-Strahlen. Wir sagten ja schon, der Sommer ist auch anstrengend, weniger Feinstaub durch feuchteres Wetter. Also der Herbst tut uns schon auch gut in gewisser Hinsicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Klar, die Allergiesaison neigt sich dann dem Ende. Das muss man aber mit dem Klimawandel auch immer noch betrachten, denn durch den Klimawandel wird jede Jahreszeit einfach wärmer und der Frühling, der Sommer und der Herbst haben sich von der Jahreszeit her oder von der phänologischen Jahreszeit her verfrüht. Das heißt, wir haben dann insgesamt, weil der Winter kürzer ist, eine längere Vegetationsperiode und dadurch können sich auch viel länger Pollen halten. Zum Beispiel auch diese wärmeliebenden Pflanzen wie Ambrosia verbreiten sich jetzt stärker in Deutschland und das heißt, unsere Pollensaison wird etwas verlängert und damit ist die Allergiepause etwas kürzer. Wir haben gleichzeitig für die Birke schlechtere Bedingungen, weil die an kühlere Temperaturen angepasst ist. Das heißt, die Birkenpollen könnten etwas weniger werden mit der Zeit. Und das heißt, da haben wir so eine Verschiebung drin, die aber im Herbst, Herbst bis Winter ist natürlich die Zeit, wo am wenigsten Pollen unterwegs sind und erst Ende Dezember mittlerweile fängt es an mit den Frühblühern, wo dann die Hasel wieder anfängt, ihre Pollen zu verteilen.
Und stimmt eigentlich der Eindruck auch, dass sozusagen die Grenzen zwischen den Jahreszeiten immer mehr verschwimmen, dass das sich immer mehr angleicht? Oder ist es einfach nur eine subjektive Wahrnehmung?
Das ist eher subjektiv. Die Jahreszeiten bleiben erst nochmal erhalten, auch in 100 Jahren noch. Das macht unsere Klimazone ja auch aus, dass wir verschiedene Jahreszeiten hier haben.
Das ist der Einfallswinkel der Sonne. Auf den haben wir keinen Einfluss. Der bleibt.
Nass Dunkel, bunt, herrlich, wie umgehen mit dem Herbst, ist unser Thema heute im SWR Kulturforum mit dem Journalisten Ulrich Land, dem Philosophen Wilhelm Schmidt und der Meteorologin Katrin Graf. Wie ist das mit der Vorbereitung? Wir hatten das schon, also Bäume werfen ihr Laub ab, weil sie im Winter nicht genug Wasser dafür aus dem Boden bekämen. Tiere sammeln Nahrung oder fressen sich Winterspeck an. Setzen bei uns Menschen auch irgendwelche Vorbereitungen für kalte Zeiten ein, egal ob jetzt im Körper oder im Herzen?
Also ein wunderbares Beispiel dafür ist zum Beispiel das Rotwild. Also die Rehe haben ihre Brunft etwa im Hochsommer. Dann wird das Kitz aber über Wochen und Monate sozusagen auf Eis gelegt. Also es ist natürlich im Bauch der Rehmutter unterwegs, aber es wächst nicht mehr. Das ist die sogenannte Kitzruhe. Und ich glaube, das spricht einfach Bände. Das ist ja bei der Knospenbildung so ähnlich. Die werden jetzt angelegt, um in 4-5 Monaten aufzuplatzen und dann sozusagen das Leben sprudeln zu lassen. Ja, und das, glaube ich, ist tatsächlich ein unglaublich schönes Phänomen zu beobachten und entschädigt uns für vieles, was der Herbst uns auch an miesepetrigem Wetter oder an Schmuddelwetter eben mitbringt, dass eben der Anfang gleichzeitig mit dabei ist. Der Tod steht auf der Schwelle, aber gleichzeitig hat man den Blick ins, das Leben geht weiter.
Hat damit auch der Gedanke an die Liebe zu tun, den Sie vorher einbrachten, Herr Schmidt?
Ja, mit Sicherheit. Wir brauchen Wärme, wie sie zwischenmenschlich eben geschehen kann. Ich habe eigene Erinnerungen an den Herbst, die mir jedes Mal, wenn sich die Sonne neigt, keimen die in mir auf. Und ich rieche bereits das verfaulende Laub, obwohl noch gar keins da ist. Denn ich hatte in jugendlicher Zeit mal eine Herbstliebe. Die folgte auch den drei Phasen des Herbstes. Der Herbst ist ja nicht nur der Herbst. Der Herbst ist ein Frühherbst, ein Hochherbst und ein Spätherbst. Also das begann im Frühherbst, wo noch richtige Temperaturen da sind und schönes Sonnenlicht und eben auch schöne Liebe, die sich wunderbar entfaltet. Und dann kommt der Oktober, also da neigte sich schon ein bisschen was. Und das Eindrucksvolle war dann der November, wo ich mich heute noch auf der Parkbank sehe, wo wir uns immer getroffen haben, und ich warte auf das Kommen der Geliebten und sie kommt nicht. Stattdessen wabern Nebel um mich rum und die Dämpfe vom Boden steigen auf, es ist feucht, es ist kalt und die Liebe erstirbt. Das war natürlich ungünstig, weil gerade in der Zeit brauchen Menschen ja die Liebe.
Wer ja, auf so einer Parkbank ist es natürlich dann auch kalt. Aber würden Sie das jetzt eher als anekdotische Erfahrung nehmen oder auch was Größeres daraus ableiten?
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt keine Liebe hat, der muss selber gucken, wie er durch den Winter kommt. Das verbindet sich sicherlich für viele mit dem Herbst.
Und doch, also wir sagten, die verschwimmen meteorologisch betrachtet nicht die Jahreszeiten, aber in der Tat können wir natürlich, so wie Sie sagten, Herr Land, die Essensversorgung kein Problem mehr ist, können wir jahreszeitliche Veränderungen viel besser ausgleichen. Wir haben ja auch elektrisches Licht und wir haben Heizung und wir haben Autos, die uns warm Entfernungen überbrücken lassen. Die meisten arbeiten in geschlossenen Räumen und so weiter. Ist dadurch der Wechsel der Jahreszeiten nicht fast schon obsolet oder jedenfalls deutlich weniger relevant?
Ja, genau. Das war die Frage, die ich eben sozusagen auch an Frau Graf ja gestellt hatte. Das interessiert mich wirklich, ob der, also rein meteorologisch offenbar und natürlich astronomisch sowieso, bleiben uns die Jahreszeiten natürlich erhalten. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass die Erde sich weiter um die Sonne dreht und dabei ja schief steht, also das ist, die Achse ist schief, deshalb haben wir diese unterschiedlichen Jahreszeiten. Also das alles wird ja bleiben. Die Frage ist einfach, wie weit ist das persönliche Empfinden? Und das hat auch damit zu tun, denke ich, dass, wie ich ja schon mal sagte, die Kunst sich im Moment dem Herbst nicht mehr so richtig widmet. Das war anders. Es gab viele Gemälde im Mittelalter bis in die Neuzeit, bis ins 20. Jahrhundert hinein, die den Herbst irgendwie thematisiert hatten, auf sehr unterschiedliche Art und Weise, je nachdem auch, wie jeweils die persönlichen Eindrücke der Künstler waren. Es gab eben unendlich viel Dichtung und Literatur, die sich damit beschäftigt hat, die den Herbst aufziehen lässt und in bunten Farben, zu Recht in bunten Farben schildert. Und das ist deutlich weniger geworden, zumindest auf der Seite der bildenden Kunst. Und Kunst ist immer eine Auseinandersetzung mit Anforderungen. mit Challenges, wie wir neudeutsch sagen würden. Und wenn der Herbst keine wirkliche Challenge mehr ist, zum Überleben sozusagen, nicht mehr existenzbedrohend ist, dann wird natürlich auch die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, geringer. Es gibt auf der literarischen Seite im Gegenteil aber im Moment den Trend zum Natural Writing, also die Natur sozusagen aufzuzeichnen literarisch. Da ist, glaube ich, das Interesse eben tatsächlich dieser Umbruch. Also ich habe eben den Bruch zwischen Sommer und Winter und dazwischen hockt eben dieser Herbst, der halt mit sehr viel Turbulenzen daherkommt und eben auch mit diesem Augenzwinkern, von dem ich sprach, mit Nebelschwaden. Es verschwimmt, es wird durchwabert und so weiter. Und mit der Gemütlichkeit, ich lese wieder Bücher.
Man sieht dann aber in der Kunst auch da, wo der Herbst thematisiert wird, dass er früher anders thematisiert wurde. Also bei Vivaldi in den Vier Jahreszeiten zum Beispiel ist der erste Satz vom Herbst so ein relativ simpler Bauerntanz einfach. Also da guckt er auch auf die Ernte und aufs Landvolk. Was kann man daraus lesen, Herr Land? Wie war der Herbst früher was anderes oder Herr Schmid für die Menschen als heute?
Ganz sicher, ja. War der anders für mich. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, hieß Herbst Kartoffeln mit den Händen einsammeln. Während heute der Bauer im verglasten Traktor da einfach mal kurz rüberfährt und der nimmt auch nicht mehr groß was wahr. Der hört seine Playlist. Der hört nicht auf den Sturm, der draußen tobt. Also wir haben uns eingekapselt und sind in gewisser Weise doch wieder Monaden geworden, die nicht so richtig wahrnehmen, was um sie herum geschieht. Das ist sehr, sehr schade. Herbst ist eigentlich die Zeit des Waldspaziergangs. Geh raus, wandel unter den Bäumen, schlurfe im Laub, nimm die Dämpfe wahr, höre, was noch an Tieren möglicherweise Geräusche macht und guck vor allem nach oben. Schau mal, was da die Wolken, was die aufführen, was für ein Theater die aufführen. Und die Sonne, die mal vorkommt und dann wieder weg ist. Also Waldspaziergang wäre noch der nahe Kontakt mit dem Herbst. Aber wer macht das? Sicherlich einige, aber viele eben nicht mehr.
Herr Land.
Ja, Pilze sammeln fiel mir noch ein. Das ist ja auch so ein Ding, dass man in dieser herbstlichen Zeit tatsächlich auch dieses aus dem unheimlichen wuchernden Fülle an Pilzen vor sich findet und sich dem sozusagen auch widmen kann und könnte, wenn man Ahnung davon hat. Man sollte es nicht tun, wenn man es nicht weiß. Also wo das Gift auch schlummert. Und auch da zeigt sich wieder, der Herbst ist eine extrem ambivalente Jahreszeit, nämlich eben genau dieses. Ja, ich habe den Pilz, den kann ich essen, der ist lecker. Den gibt's auch vorwiegend im Herbst. Aber er kann auch verdammt giftig sein. Und ich glaube, eben diese Ambivalenz, die ist tatsächlich das, was ihn so reizvoll macht und was ihn auch für viele zur Lieblingsjahreszeit macht. Übrigens weitgehend auch für mich selber, da würde ich mich durchaus einschließen. Und bei mir hat es vor allen Dingen damit zu tun, dass ich eben immer den Eindruck habe, aus diesem Farbenspektakel, aus diesem aber auch modrigen, vermoderten, moribunden sozusagen, blüht eben auch wieder das neue Leben empor. Und das ist das, was mich daran freut. Wir haben Obst ohne Ende. Wir haben keine einzige Jahreszeit, in der so viel Obst zur Verfügung steht, jetzt auch in Masse, also Äpfel, Birnen, Pflaumen und so weiter und so fort. Es gibt das berühmte Gedicht Die Hälfte des Lebens von Hölderlin. Da geht es eben auch darum, dass das Land mit gelben Birnen in den See hängt und wir uns einfach gütlich tun können. So lange, bis dann der Bruch eintritt und der Winter wirklich vor der Tür steht und auch Hölderlin kalte Füße bekommt. Und er fragt sich, wo kriege ich jetzt die Blumen her? Wo den Schatten der Erde und die Mauern stehen starr und die Fahnen klirren im Winde? Das finde ich ein super Bild. Es ist einfach eine Zeit des Brechens, des Umbrechens und der Veränderung.
Wobei dieser Obstreichtum, von dem Sie sprechen, ja auch durch das Angebot im Supermarkt eigentlich ausgeglichen wird, oder? Man erlebt es nicht mehr wirklich so als Reichtum.
Ja, ich glaube, das ist wirklich nur noch für die, die damit zu tun haben, die in der Ernte irgendwie sind, die tatsächlich auf dem Land wohnen und so weiter, die das oder einen schönen Garten haben, den sie genießen. Also sozusagen der Bezug zur Natur ist ja grundsätzlich für uns sehr weit reduziert worden. Wie Herr Schmid auch schon zu Recht sagte, das ist natürlich für uns jetzt nicht mehr unser Lebensumfeld, sondern wir gucken nach draußen, wir sehen den Herbst wie ein Kinofilm. Vielfach jedenfalls. Und das, glaube ich, ist auch tatsächlich eine problematische Geschichte. Und Frau Graf hat es eben auch schon mal angedeutet, das hat auch medizinisch Konsequenzen, dass wir eben viel zu wenig Licht tanken, um über diese dunkle Jahreszeit hinwegzukommen.
Vielleicht müssen wir auch noch über den Regen reden. Der war in bäuerlicheren Zeiten auch positiver konnotiert, wenn ich das richtig weiß. Angst hatte man vor allem vor Trockenheit. Heute reden wir gleich von Sauwetter und Schmuddelwetter, ne, wenn es mal ein paar Tage regnet. Ist diese Ablehnung eher Natur oder Kultur? Frau Graf, lehnen wir den Regen zu Recht ein bisschen ab und mögen ihn nicht so?
Wenn man die richtige Kleidung hat, dann denke ich, hält man auch Regen ganz gut aus. Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Gerade wenn man an den Sommer denkt, dann haben wir eher konvektiven Niederschlag. Das ist dann schnell vorbei und über so einen Sommerregen, der wird gar nicht so negativ wahrgenommen meistens. Wie vielleicht im Herbst, wenn es länger anhält mit dem Regen oder so Nieselregen oder Fisselregen von oben runterkommt, der einen dann wirklich so nass, kalt, wirklich bis aufs letzte Hemd durchnässt. Das ist dann natürlich eher unangenehm. Und das ist aber auch eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung. Da assoziiert jeder sehr unterschiedlich.
Interessanterweise ist ja gerade auch, wenn wir nochmal zurückblicken, diese drei aufeinanderfolgenden extrem trockenen und heißen Sommer, da war der Regensegen wirklich eine Erlösung quasi. Und da haben wir es richtig genossen, dass es plötzlich wieder anfing zu regnen. Und da, finde ich, wurde nochmal deutlich, wie eben extrem die Jahreszeiten unterschiedlich sein können. Und dann hat es eine ganz andere Bedeutung, als wenn es sich irgendwie so, ja, so schleichend sozusagen von einer Jahreszeit in die andere begibt, ne?
Ja, da sprechen Sie auch die individuellen verschiedenen Sichtweisen sehr gut an. Die Landwirte haben natürlich andere Aspekte, auf die sie achten, als dann die allgemeine Bevölkerung, die irgendwie nur den Weg zur Arbeit durch den Regen meistern muss. Da gibt es einfach unterschiedliche individuelle Bedürfnisse.
In Kinderliedern ist der Regen, auch der Herbstregen, glaube ich, auch eher was Lustiges, ne? So Pitsche-Patsche. Müssen wir ihn mehr begrüßen? Also ist überhaupt, Herr Schmidt, so manches in unserem Verhältnis zum Herbst schlicht eine Frage der Entscheidung?
Interessanter Gedanke. Ich sinniere gerade noch über den Regen nach.
Ja.
Ich freue mich über den Regen, denn wenn ich mich nicht freue, ist der Regen immer noch da.
Das ist ja eine der Entscheidungen.
Ne? Stammt nicht von mir, sondern von dem großen bayerischen Philosophen Karl Valentin. Regen ist völlig abhängig davon, bemerke ich auch, von der Perspektive, die wir haben. Wenn wir nicht nass werden wollen, dann ärgert uns der Regen. Haben wir ein kleines Stück Land, dann freuen wir uns über den Regen, denn nur mit dem Regen wächst dort überhaupt was. Ja, können wir entscheiden, welche Perspektive wir einnehmen wollen?
Ich glaube, wir müssen entscheiden. Also wir müssen zum Beispiel entscheiden, dass wir den Herbst annehmen. Dass wir nicht versuchen, die Flucht anzutreten, sondern dass wir durchaus zu Hause die Gemütlichkeit feiern und andererseits aber dann auch vor die Tür gehen und selbst wenn es regnet. Ich hatte es eben schon mal gesagt, ich glaube, der Herbst ist zu meistern, wenn wir ihn schreiben, fotografieren, zeichnen, wenn wir uns mit ihm auseinandersetzen, wenn wir durch ihn durchwandern, wenn wir Pilze sammeln und so weiter und so fort. Also wenn wir uns für eine gewisse Art von eigener Aktivität entscheiden.
Das Gute an der Unwirtlichkeit, die er mit sich bringt, Nässe, Kälte, ist ja, dass die Wirtlichkeit, die Gemütlichkeit, die Geborgenheit größere Bedeutung gewinnt. Wenn ich manchmal im Spaziergang über die Felder komme, weit weg von menschlicher Ansiedlung, soweit das geht, in Deutschland und am Rande der Großstadt, und ich sehe dann irgendwo ein Licht, dann begeistert mich das ganz anders als irgendwann sonst in den Jahreszeiten. Und wenn hinter diesem Licht eventuell sogar noch eine Gaststätte ist oder ein Café oder was, was ist das für eine tolle Sache, in die Wärme reinzukommen, eventuell einen heißen oder warmen Kaffee oder Kakao zu kriegen und dann eben von drinnen die Unwirtlichkeit draußen angucken zu können. Das gehört mit zu dem Schönen an dieser Jahreszeit.
Also der Herbst als ein Lehrer für Wertschätzung.
Ein Lehrer der Polarität, möchte ich sagen, wenn wir das mal so aufplustern wollen. Der Polarität soll heißen, der Gegensätzlichkeit des Lebens. Auch das, was nicht schön ist im Leben oder wir jedenfalls so empfinden als nicht schön, kann uns das Schöne wieder zu Bewusstsein bringen.
Frau Graf, gibt es denn auch noch irgendwelche Rätsel beim Zusammenspiel von Mensch und Jahreszeiten? Also was wollen oder werden Sie zu Herbst und Winter zum Beispiel noch forschen?
Da gibt es sehr, sehr viele Rätsel, auch noch gerade was die Wirkmechanismen angehen. Also wie genau wirkt sich eigentlich das Wetter auf bestimmte Mechanismen im Körper aus? Das ist sehr spannend. Und was wir auch weiter erforschen möchten, ist natürlich, wie kann man diese Herausforderung Herbst gleichzeitig als Chance nutzen? Wie können wir unseren Körper durch die etwas kühlere Witterung trainieren, zum Beispiel durch Spaziergänge an der frischen Luft, um das Thermoregulationssystem zu trainieren.
Sauna.
Saunagänge, genau. Wechselduschen, also was ist etwas, was sehr, sehr gut geeignet ist, um im Herbst das anzuwenden oder ja diese Herausforderung als Chance zu nutzen. Bei uns in der Vorhersage ist auch interessant, gerade wie sich der Herbst bzw. dieser Wechsel auf Hypertoniker, also Menschen mit hohem Blutdruck auswirkt. Denn da gerade ist es interessant, wie dieser Wechsel stattfindet. Im Sommer muss der Körper eher Wärme abgeben und erhöht dadurch die Blutplasmakonzentration. Und dadurch wird die Durchblutung verändert und man kann eben besser Wärme abgeben, nicht nur durch Schwitzen. Im Herbst, wenn es dann wieder kühler wird, kann es sein, dass diese erhöhte Blutplasmamenge einfach zu mehr Beschwerden führt. Und gerade wenn es eben solche Studien auch zu hohem Blutdruck gibt oder auch zu Asthmatikern, wie gehen Asthmatiker mit Kälte um? Da zieht sich die Lunge mehr und mehr zusammen und wie wirkt sich das aus? Solche Studien sind sehr spannend und da forschen wir auch gerne weiter dran.
Und wie ist es denn nun mit dem Klimawandel? Also Sie sagten ja schon, die Jahreszeiten, die werden uns auch die nächsten Jahrhunderte noch in irgendeiner Form erhalten bleiben. Aber wir hören ja auch, dass Extremwetter zunimmt, all das. Wie wird sich der Herbst verändern oder ist schon dabei, sich zu verändern?
Ja, wir können uns dazu die Witterungsregelfälle gut anschauen. Also das sind Witterungen, die zu bestimmten Zeiten im Jahr häufig auftreten. Und wenn wir da schauen, da gibt es zum Beispiel die Schafskälte, die wahrscheinlich viele von Ihnen kennen. Da ist ein Zeitraum Anfang Juni, wo es kühl und nass ist. Dann gibt es für den Herbst klassisch Ende September der Altweibersommer, warmes und trockenes Wetter. Das Weihnachtstauwetter, was warm und nass ist und rund um Weihnachten häufig auftritt. Wir können uns jetzt anschauen, dass es die Eisheiligen zum Beispiel, die Anfang Mai auftreten mit kaltem und trockenem Wetter und Frostgefahr. Da sehen wir eine Änderung, dass an die Stelle der Eisheiligen jetzt eigentlich der Spätfrühling getreten ist mit warmem und trockenem Wetter.
Sammeln wir doch zum Schluss noch mal ganz kurz, weil die Frage im Titel der Sendung ja lautete, wie umgehen mit dem Herbst? Herr Schmid, Sie hatten für Spaziergänge plädiert.
Ja, und voll eintauchen in den Herbst wäre mein Rat, befolge ich jedenfalls selber auch. Voll eintauchen soll heißen, rein in die Melancholie, nicht sie fliehen. Das ist jetzt der Job, den ich zu tun habe. Nachdenklich werden, auch ein bisschen traurig werden, Vergänglichkeit ist auch für mich erstmal traurig, nicht erfreulich. Und Danke sagen, soweit wir Danke sagen können für irgendetwas. Und melancholische Musik hören. Das ist günstig, weil sehr viel Musik ist melancholisch. Brahms, Deutsches Requiem zum Beispiel, das ist die Musik dieser Jahreszeit.
Frau Graf, ob als Meteorologin oder als Mensch, was ist Ihr Tipp für den Umgang mit dem Herbst?
Ja, ich kann mich dem anschließen, dass viel Bewegung an der frischen Luft gut tut und auch unsere Regulationsfähigkeit trainiert und dass wir einfach möglichst bei jedem Wetter uns draußen bewegen sollten, um den eigenen Körper und die Sinne dadurch abzuhärten. Und was auch gut tut, ist bei sonnigem Wetter auch ruhig nochmal die Ärmel hochzukrempeln und durch die noch vorhandene UV-Strahlung, die aber nicht mehr so gefährlich ist wie im Sommer, dass man dadurch nochmal dem Körper die Möglichkeit gibt, Vitamin D zu tanken und dadurch das Immunsystem zu stärken.
Herr Land.
Genießen, den Herbst genießen in vollen Zügen. Also tatsächlich diese Gemütlichkeit auf der einen Seite, den Blues annehmen, also quasi die Melancholie, von der Sie gesprochen haben, wahrnehmen, annehmen und mit nach draußen nehmen, auch wenn man geht. Und ich habe es schon mal gesagt, ich finde klasse, wenn man sich mit dem Herbst auch so künstlerisch auseinandersetzt, selbst wenn man jetzt irgendwie sich als Laie empfindet. Also, dass man darüber schreibt, dass man ihn vor allen Dingen fotografiert, das ist eine Einladung pur, finde ich. Oder wer mag, kann ihn natürlich auch zeichnen. Also jedenfalls, dass man den Herbst, so wie er ist, annimmt und genießt, denn er erinnert uns sehr an uns selber und an unsere eigene Ambivalenz und die müssen wir auch auskosten.
Nass, dunkel, bunt, herrlich. Wie umgehen mit dem Herbst? Das war unser Thema heute im SWR Kulturforum. Es diskutierten der Journalist Ulrich Land, der Philosoph Wilhelm Schmid und die Medizin-Meteorologin Katrin Graf vom Deutschen Wetterdienst. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Haben Sie noch einen schönen Herbst.